Bernhard Schlink ist heute 80 geworden. Daher wiederholen wir mein Gespräch mit dem Schriftsteller, den ich 2010 als erstes im Bayern 2 Studio begrüßt habe mit der Frage, gibt es auch Winterlügen?
Natürlich gibt es auch Winterlügen. Ich stelle mir die Winterlügen ein bisschen schwerer vor als die Sommerlügen. Oder jedenfalls, die Sommerlügen kommen leichter her. Dann mag etwas Schweres und Tiefes sich darunter verbergen. Aber zunächst einmal kommen sie leichter her.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Daniela Arno.
Bernhard Schlink schrieb den Vorleser.
Ja, und neben vielen anderen Büchern eben auch die Sommerlügen. Sie haben gerade gesagt, Winterlügen kommen ein bisschen schwerer daher. Ich fand jetzt beim Lesen die Sommerlügen gar nicht so leicht. Fanden Sie sie leicht?
Nein, ich fand sie nicht leicht, aber ich denke, sie kommen zunächst mal leicht daher. Manche denken, der Betroffenen, also manche der Personen in meinen Sommerlügen, denken zunächst, ach, das ist nicht so schwer, das ist nicht so schlimm, das ist was Leichteres. Und dann merken sie, dass sich unter dieser Oberfläche des Leichten doch etwas Tieferes und Schwereres, eine Lebenslüge, verbergen mag.
Wann wird denn in Ihren Augen eine harmlose Lüge plötzlich zu einer großen oder gar einer Lebenslüge?
Ich würde weniger sagen, dass sie dazu wird, sondern dass sich unter ihr eine größere, eine Lebenslüge verbergen kann. In den Geschichten kommt das ja auch vor, jemand denkt, ach, das ist jetzt einfach ein bisschen leichter und bequemer, wenn ich das so darstelle, statt dass ich die Wahrheit sage.
Zum Beispiel ein Mann sagt nicht, dass er mit einer Frau im Hotel war und hatte mit ihr gar nichts.
Er hatte mit ihr nichts, also warum soll er da was, das gibt nur Ärger, sagt es lieber nicht. Und dann tut sich darunter doch ein großes Problem in der Beziehung der beiden auf.
Wie wichtig sind in Ihren Augen Lügen? Also wie wichtig ist es auch mal vielleicht in so einem Fall tatsächlich zu lügen?
Ich verstehe jedenfalls die Versuchung. Ich verstehe die Versuchung, einem Konflikt dadurch auszuweichen, dass man, es geht den anderen ja gar nichts an, sagt man sich. Es würde ihn nur ärgern, sagt man sich. Das erspare ich mir und auch dem anderen lieber. Und weicht dann in die Lüge aus.
Das ist ja dann fast noch eher so ein bisschen Schummeln, wo man denkt, ich schummel mich da so ein bisschen durch.
Man denkt, man schummelt nur. Und das meinte ich eben auch mit Sommerlügen. Zunächst wirkt es als etwas Leichtes, Harmloses, Unschuldiges. Und dann zeigt sich doch, dass darunter ein größerer Konflikt, eine größere Unwahrheit, eine Unwahrheit, die man oft gar nicht nur dem anderen, sondern die man sich selber vormacht.
Ja, ich habe auch eine Textstelle ausgesucht. Genau darum geht es ja in meinen Augen auch in Ihrem Buch, dass es eben nicht nur um das Lügen gegenüber anderen geht, sondern vor allem auch um das sich selbst belügen am Ende. Und ich habe eine Textstelle ausgesucht aus einer Geschichte. Ich sage vielleicht noch zwei Sätze dazu. Es ist der Ausschnitt aus der Geschichte Reise nach Süden. Und da geht es um eine Frau, eine ältere Frau, die zum einen die Liebe zu ihren Kindern, zu ihren Enkeln, aber auch irgendwie die Liebe zu ihrem Leben verloren hat.
Ja.
Würden Sie einfach einen kurzen Ausschnitt uns daraus vorlesen?
Gerne. Wie geborgen, wie leicht ihre Hand sich in den kräftigen Händen des kräftigen Mädchens fühlte. Die Dankbarkeit dafür, dass sie so gehalten, gepflegt und versorgt wurde, dass sie schwach sein durfte, dass sie nichts sagen und nicht tun musste, trieb sie zu Tränen. Weinte sie, konnte sie lange nicht aufhören. Aus den Tränen der Dankbarkeit wurden Tränen der Trauer um das, was im Leben nicht geworden war, wie es hätte werden sollen, und Tränen der Einsamkeit. Es tat ihr wohl, von Emilia gehalten zu werden. Zugleich war sie so einsam, als wäre Emilia nicht da. Als es ihr wieder besser ging und die Kinder sie besuchten, eines nach dem anderen, war es ebenso. Die Kinder waren da, aber sie war so einsam, als wären sie nicht da. Das ist das Ende der Liebe, dachte sie. Mit dem anderen so einsam sein, als wäre man ohne ihn.
Diese Frau, muss man vielleicht dazu sagen, hat sich ein Leben lang gekümmert, hat geheiratet, hat sich gekümmert um die Kinder, hat immer alles super organisiert, die Kinder sind alle erfolgreich geworden, die Enkelkinder 13 an der Zahl, lieben sie auch über alles und für die war sie auch immer da. Und plötzlich stellt sie fest, dass sie sich in diesem Leben verloren hat.
Ja.
Eigentlich eine sehr traurige Lebensbilanz.
Es ist eine traurige Lebensbilanz. Es ist eine Lebensbilanz, bei der sie sich lange daran gefreut hat, dass sie ihren Pflichten genügt hat, ihren Verantwortungen genügt hat. Liebe ist ihr selber zur Pflicht und zur Verantwortung geworden. Und auf einmal hält das nicht mehr und trägt nicht mehr.
Es ist interessant, diese Geschichte ist die einzige von denen in Sommerlügen, die Sie aus der Perspektive einer Frau geschrieben haben. Ist es Ihrer Meinung nach ein besonders weibliches Phänomen, dass man so an sich vorbeilebt, dass man eben die Pflichten und die Verantwortung für Liebe hält und sich selber dabei so stark vergisst?
Ich denke, es ist eher ein weibliches Phänomen, dass Frauen in diesen nicht so klar wie berufliche Pflichten es sind, definierten Pflichten aufgehen und darin sich selber verlieren. Und das mag bei der heutigen Generation nicht mehr so das Problem sein, aber bei der Generation meiner Mutter oder meiner Großeltern, da war das, denke ich, ein Problem, das sich immer wieder gezeigt hat.
Bei Ihrer Mutter auch? Gibt es da Parallelen auch so, dass Sie das Gefühl hatten als Sohn, die hat sich irgendwo verloren?
Das eine, was die Frau in dieser Geschichte sagt, hat tatsächlich meine Mutter zu ihr gesagt.
Nämlich was?
Na, ich lief mit ihr, ich war ein kleiner Junge und sie war die zweite Frau meines Vaters und es gab aus der ersten Ehe noch eine reiche Verwandtschaft, um die sich meine Mutter kümmern musste. Und ich sagte, Mutti, liebst du die eigentlich alle? Und dann sagte sie, Liebe ist nicht eine Frage des Gefühls, sondern eine Frage des Willens.
Haben Sie später je mit Ihrer Mutter darüber gesprochen?
Ja, meine Mutter hat später gemerkt, dass das nicht korrekt ist, das so zu sagen. Und als ich sie später nochmal darauf angesprochen habe, hat sie es so ein bisschen runtergespielt. Aber ich denke, es war für sie eine wirkliche Wahrheit. Es war für sie eine wirkliche Wahrheit, dass Liebe eine Pflicht ist, die man Menschen schuldet. Und wenn das Gefühl das begleitet, ist es gut. Aber wenn das Gefühl es nicht begleitet, dann muss es eben der Wille leisten.
Haben Sie was daraus gelernt für Ihr Leben dann? Was Sie als Wahrheit sehen, ob Sie eher die Verantwortung als Wahrheit sehen oder eher auch die Gefühle?
Ich hätte wahrscheinlich gerne mehr daraus gelernt, als ich gelernt habe. Ich merke auch, dass mir Pflicht und Neigung immer wieder ineinander fließen und dass die Freude an einer Sache einfach die Freude daran ist, dass ich merke, mir gelingt die Sache, ich mache sie gut, ich genüge der Verantwortung, die sich mir da stellt und nicht so recht sagen kann, ohne dieses Verantwortungs-, ohne dieses Pflichtmoment, wie ging es mir denn damit?
Beim Schreiben von Ihren Büchern, denken Sie da auch schon vorwiegend an den Erfolg oder ist das eher eine sehr emotional persönliche Sache, das Schreiben?
Also das Schreiben ist pure Freude.
Auch nach Ihren Erfolgen war es nicht so, dass Sie dann hinterher dachten, jetzt lastet ein bisschen Druck auf mir. Alle denken, der Schlink, der kann das nach dem Vorleser, den Sie ja auch geschrieben haben.
Nein, ich denke, es liegt vielleicht auch daran, dass ich ja doch schon älter war. Also ich denke, wenn man mit 27 so einen Erfolg hat und sonst noch nichts im Leben erlebt und noch nichts im Leben gemacht hat, dann ist es wahrscheinlich eine wirkliche Belastung. Ich hatte nun schon ein Leben als Professor und als Richter und habe geschrieben wirklich nur, weil ich Lust am Schreiben hatte.
Und auch ein Geschenk.
Ja, ich habe es auch als Geschenk empfunden. Und nach dem Vorlesen war ja die Lust am Schreiben nicht vergangen. Wissen Sie, so ein Erfolg ist ja auch einfach ein Glück, ein Geschenk. Und das kann man nicht erwarten, dass sich das so wiederholt. Aber deswegen aufhören zu schreiben, wo ich so gerne schreibe, nö.
Ziehen Sie sich beim Schreiben zurück?
Wenn es geht, gerne. Also am liebsten habe ich es, wenn ich ein paar Wochen am Stück schreiben kann, ohne irgendeine andere Verpflichtung. Aber oft geht das nicht. Und dann ist es manchmal nur ein Wochenende und manchmal ist es nur ein halber Tag. Aber den empfinde ich dann doch als eine Zeit, in der ich ganz bei mir bin.
Und nun möchte ich gerne aber auch über den Juristen Bernhard Schlink sprechen. Herr Schlink, liegen Jura und Literatur näher beisammen, als wir manchmal glauben?
Das Wort, die Sätze spielen natürlich auch in Jura eine große Rolle. Und es gibt eine Schönheit der juristischen Prosa, die in ihrer Klarheit liegt.
Ist das auch das, was Sie so besonders mögen, die Klarheit, auch in der Sprache, beim Schreiben der Bücher?
Ich mag die Schönheit, die aus der Klarheit kommt. Ich jedenfalls möchte so schreiben, dass der Leser es versteht, ohne sich mit dem Verstehen der Sätze abzumühen.
Auch ich als Leserin bin dankbar dafür.
Also er soll sich mit den Themen abmühen, die drin vorkommen, und mit den Schicksalen der Personen. Aber er soll sich nicht mit den Sätzen abmühen.
Muss nicht zweimal den Satz lesen. Jemand, der auch eigentlich steht für eine Klarheit in der Sprache, auch Jurist ist und derzeit am, wie man so schön sagt, am Literaturhimmel unterwegs ist, ist Ferdinand von Schirach, der Strafverteidiger. Mhm. Was verbindet Sie mit dem? Kennen Sie seine Bücher? Schuld und Verbrechen?
Ich kenne seine Bücher. Wir haben uns auch getroffen. Also auch er muss die Freude an beidem haben. Er ist ja gerne Strafverteidiger, wie er mir sagte. Und ich finde, das spürt man auch in den Geschichten, die er schreibt. Er ist gerne Strafverteidiger und ich bin auch gerne Jurist. Das ist aber, glaube ich, auch das Einzige. Vielleicht auch die Freude an der Klarheit der Sprache. Denn er schreibt ja auch ein sehr klares Deutsch.
Sie sind ja Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität in Berlin, haben Sie gelehrt und sind es gewesen dort, vor einem Jahr eben emeritiert. Er ist Strafverteidiger. Hätten Sie sich je vorstellen können, Strafverteidiger zu sein?
Strafverteidiger hat mich nicht gereizt. Also ich bin ja immer wieder vor Gericht aufgetreten. Wir Öffentlich-Rechtler treten dann vor dem Bundesverfassungsgericht oder vor den Verfassungs- und Staatsgerichtshöfen der Länder auf. Und das hat mir über die Jahre immer mehr Spaß gemacht, weil es doch ein agonales Spiel ist. Also aufpassen, wenn der Gegner was Dummes oder Falsches sagt, es nochmal und nochmal aufgreifen, dass das Gericht wirklich behält, was der da Dummes oder Falsches gesagt hat. Ihn parieren, ihn in Verlegenheit bringen, das ist ein Spiel mit hohem Reiz.
Sie haben ja auch eben gearbeitet, ich habe schon gesagt, an der Humboldt-Uni in Berlin. Was haben Sie dort besonders gerne gemacht?
Ich fand die Anfangszeit besonders
schön. Direkt nach
der
Wende sind Sie dort
hingekommen?
Direkt
nach der Wende. Ich bin gleich im Januar 1990 hingekommen. Ich war der erste Gastprofessor aus dem Westen, am Anfang skeptisch beäugt von Kollegen und Studenten. Es gab in den ersten Jahren doch eine wirkliche Aufbruchstimmung. Wir dachten, also die Ostkollegen, die noch geblieben sind, die Westkollegen, die so in der ersten Runde kamen, wir könnten die deutsche Universität noch mal neu und besser erfinden. Und über die Jahre ist daraus nichts geworden. Aber diese ersten Jahre hatten einen Schwung und eine Freude und ein Engagement, das ganz einzigartig war. Dazu kam, dass mich das die beiden Deutschland, die deutsche Teilung, das hat mich immer beschäftigt. Ich war in den 60er Jahren Student in Berlin und das hat mich sehr berührt, dieses geteilte Berlin, das geteilte Deutschland, meine Freunde in Ostberlin. Wir haben es sowohl die dort als auch meine Freunde im Westen als ein wirkliches persönliches Unglück empfunden, dass wir in dieser Weise getrennt voneinander waren. Und als ich dann die Chance hatte, in dem gerade sich wiedervereinigenden Berlin zu arbeiten, habe ich das sofort gemacht.
Und was hätte besser werden sollen? Was waren Ihre Wünsche? Was waren Ihre Visionen?
Wir haben uns die Universitäten selbstständiger vorgestellt, als sie dann doch wieder geworden sind, auch dort. Es ist ja so, dass die Politik mit ihren hilflosen, aber doch sich drängenden, törichten Reformversuchen, einem nach dem anderen, die Institution eigentlich nie zu sich und nie zur Ruhe kommen lassen. Wir haben uns neue Lehrformen überlegt. Wir wollten die Studenten ganz anders in die Universitäten einbinden. Wir hatten so Modelle von, also in der DDR haben die Studenten ja zum Beispiel ihre Universitäten selber geputzt und in den Bibliotheken selber die Dienste versehen, die in Bibliotheken versehen werden müssen. Und wir dachten, sowas könnte man übernehmen und...
Dass die Studenten selber putzen?
Dass die Studenten ihre Universität selber putzen. Dass die Studenten statt Studiengebühren zu bezahlen einfach eine Fülle von Arbeiten in der Universität machen und damit die Universität auch zu ihrer machen.
Glauben Sie, dass das heute noch ein Modell wäre, dass die Studenten selber putzen?
Wohl nicht mehr. Heute ist die Universität doch sehr eine Anstalt, die man konsumiert. Die Studenten gehen hin, holen sich ab, was sie brauchen, aber die Identifikation mit den Universitäten ist sehr gering geworden.
Wie sind Sie damit umgegangen? Sie sind ja dennoch bis vor einem Jahr eben geblieben, aber wenn ich es richtig verstehe, auch mit großer Frustration.
Das Unterrichten ist dann immer noch schön. Und zu merken, dass man was mitteilen, weitergeben kann, bleibt schön. Die Trauer darüber, dass unsere Universität das ist, was sie heute ist, die ist in der Tat schon da.
Vor einem Jahr eben sind Sie emeritiert worden. Was wurde denn dort über Sie gesagt, was Sie besonders gefreut hat?
Es wurde nicht viel über mich gesagt. Der
Präsident, ich Ihnen
nicht. Doch,
echt?
Der Präsident hat eine ganz kurze Rede gehalten. Und dann habe ich einen Vortrag gehalten.
Am Schluss würden andere sich beloben lassen.
Gut, das wäre mir wahrscheinlich in der Tat ein bisschen peinlich.
Zu Gast bei Daniela Arno.
Bernhard Schlink. Ein Leben für Recht und Literatur.
Ja, Herr Schlink, müssen Sie das für sich eigentlich trennen? Jetzt bin ich Jurist und jetzt bin ich Schriftsteller?
Also es trennt sich insofern halt einfach ein bisschen, als ich entweder am einen sitze oder am anderen. Allerdings, wenn ich an einer Geschichte oder an einem Roman bin, das kennen Sie ja sicher auch, es fängt irgendwann zu denken. Man schläft mit dem Problem ein und wacht mit der Lösung auf. Oder ich halte die Polizeirechtsvorlesung und mittendrin, ich rede über den Gefahrbegriff, merke, ja, so muss ich das bei der Geschichte machen. Umgekehrt nicht, dass mir beim Schreiben einer Geschichte oder eines Romans die Lösung eines juristischen Problems eingefallen wäre.
Stehen Sie sich auch manchmal im Weg vielleicht? Also die beiden, ob der Jurist dem Schriftsteller oder der Schriftsteller dem Juristen auch mal im Weg steht?
Also so habe ich nie empfunden. Ich habe es immer nur als ein Zeitproblem empfunden. Die juristische Arbeit stand einfach wegen des begrenzten Zeitbudgets dem Schreiben im Weg. Und die Freude am Schreiben, wenn das juristische Thema mich wirklich interessiert und ich habe geguckt, dass ich eigentlich nur über Themen geschrieben habe, die mich wirklich interessieren, die Freude ist auch eine ähnliche. Es ist eine nicht ganz so freie, aber es ist eine ähnliche. Auch da, die Freude daran, eine Sache zu begreifen, ist ähnlich der Freude, ah, jetzt stimmt die Geschichte. Ich kann zwar nicht sagen, was das ist, was dahinter steht, hinter diesem Gefühl, jetzt stimmt die Geschichte, während ich sagen kann, was dahinter steckt, wenn ich ein juristisches Problem begreife. Aber es fühlt sich ähnlich an.
Aber es ist doch auch mal schön, eine Sache zu fühlen, oder? Ohne sie beweisen zu müssen.
Unbedingt. Es macht mir auch überhaupt nichts aus, dass ich sozusagen keine Erkenntnistheorie des Schreibens habe, während ich eine Erkenntnistheorie der Rechtswissenschaft habe. Das stört mich überhaupt nicht.
In der Wochenzeitung Die Zeit wurden Sie mal als notorischer Moralist bezeichnet. Ist das für Sie eher ein Kompliment oder eine Beleidigung?
Wenn die Zeit es geschrieben hat, hat es sie wahrscheinlich als Beleidigung gemeint.
Und wenn Sie es einfach nur so hören, notorischer Moralist?
Moralist stört mich überhaupt nicht. Was das notorisch soll?
Eine Verstärkung soll es wahrscheinlich nur sein, ein Stilmittel.
Okay, dann bin ich ein notorischer Moralist.
Wie lange spielt für Sie schon Moral eine Rolle? War das schon immer so? Sie sind ja jemand, der mit Ihren Geschichten auch immer wieder auch moralische Themen aufgreift. Es geht ums Dritte Reich häufig, ja. Es geht auch um die DDR-Verarbeitung und es sind immer wieder moralische Fragen, die Sie auch stellen.
Ja, wir haben ja vorhin schon über meine Mutter gesprochen. Ich denke, sie ist es gewesen, die uns alle vier Kinder darin geprägt hat. Wir haben schon gesprochen über Liebe und Willen, Gefühl, Pflicht. Für sie war die Welt voll von moralischen Normen und moralischen Problemen und auch Geschichten mit moralischen Problemen. Das hat sie immer beschäftigt.
Was war das zum Beispiel?
Ach, alles, was um sie herum passiert ist, war für sie interessant unter der Frage, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Und das ging bis in ihre letzten Jahre. Wir haben oft gesagt, du weißt doch gar nicht, was da genau ist und liest doch mal lieber ein bisschen mehr darüber. Aber das interessierte sie gar nicht, so wie das genau war. Sondern sie interessierte, verhalten sich die Leute richtig oder falsch.
Und sie hat dann einfach geurteilt, ohne jetzt großen Hintergrundwissen zu haben. Da könnte man fast glauben, Sie sind derjenige, der gesagt hat, bevor ich urteile, möchte ich gerne eigentlich den Hintergrund kennenlernen.
Also das ist bei uns Kindern sicher alle so ein bisschen das Gefühl gewesen, das konnte vorschnell sein und so vorschnell wollen wir nicht urteilen. Aber dass das Urteilen dazugehört, dass man nicht nur sich anguckt, auch so machen die das, naja, wenn die das so machen, dann machen die das so, sondern sich auch fragt, ist das eigentlich richtig oder ist das falsch, das ist sicher durch diese Mutter und durch diese Erziehung und durch diese Gespräche gekommen.
Und was sind zum Beispiel Situationen bei Ihnen, wo Sie sich die Frage stellen? Also wann haben Sie zum Beispiel zum letzten Mal sich gefragt, ist das moralisch richtig oder falsch?
Das sind Alltagssituationen. Und ich habe neulich mit jemandem ein Gespräch geführt, der mich wider Erwarten ins Vertrauen gezogen und von seiner Ehe erzählt hat, wie die immer schlechter geworden ist und jetzt eigentlich zu Ende ist. Und dann hatte ich so das Gefühl, als fehle da irgendwas und fragte ihn, gibt es eigentlich eine andere? Und dann sieh da, es gab eine andere. Und ich habe so gut verstanden, dieses Bedürfnis, diesen Wunsch, er möchte eigentlich das eine sozusagen in sich zu Ende bringen und diese beiden Sachen nicht miteinander vermischen, und doch haben sie sich in ihm vermengt. Und dann habe ich mich gefragt, ist es eigentlich richtig, wie er diese erste Geschichte ganz für sich zu halten versucht, obwohl sie doch eigentlich keine Geschichte für sich ist. Da geht es nicht um große moralische Verurteilungen, aber das moralische Moment daran hat mich interessiert.
Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine der Lügen ist, die man sich vormacht und als Lüge natürlich falsch und die ich andererseits so gut verstehen kann.
Aber dann wissen wir eigentlich immer noch nicht, ob erlaubt oder nicht erlaubt, aus Ihrer Sicht.
Doch, wir wissen, dass es, also ich denke, es ist eigentlich nicht richtig. Aber zugleich verstehe ich es gut.
Ich habe mir eine Frage aus dem Fragebogen von Max Frisch geklaut heute. Aha. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, den Fragebogen. Max Frisch werden Sie sicher kennen. Ja. Und zwar, die lautet, wann haben Sie aufgehört zu meinen, dass Sie klüger werden, oder meinen Sie es noch? Also meinen Sie, dass Sie noch klüger werden?
Sehen Sie, ich denke, ich werde immer noch klüger. Wobei ich jetzt ein bisschen erläutern muss, was ich damit meine. Ich denke, Klugheit heißt ja nicht, ich häufe noch mehr Wissen an. Das mag ich auch tun. Aber ich denke, ich verstehe manche Sachen immer noch besser, als ich sie früher verstanden habe. Ich denke, ich werde gelassener, als ich es früher war. Auch das spielt irgendwie in Klugheit mit hinein. Ich kann mich an Sachen freuen, an denen ich mich früher nicht freuen konnte. Auch das hat was mit Klugheit zu tun. Nein, ich denke, das hört nicht auf.
An was zum Beispiel können Sie sich freuen, an was Sie sich früher nicht freuen konnten?
Ich kann mich an Kunst anders freuen als früher. Ich hatte früher das Gefühl, ich habe keine Zeit dafür. Während ich jetzt, bin ja oft in New York, ich habe eine Dauerkarte für das Metropolitan Museum. Ich gehe einfach für eine halbe Stunde rein, gucke mir ein Bild an. Das sind Sachen, die ich früher nicht konnte, weil ich das Gefühl hatte, ich muss doch das noch und das noch und das noch fertig machen, um mit allem über die Runden zu kommen und zu dem zu kommen, was ich gerne möchte, nämlich das Schreiben. Und jetzt nehme ich mir die Zeit leichter und lerne eine Freude kennen, die ich davor nicht so kannte.
Ist es ein bisschen auch das Gefühl, dass Sie Zeit versäumt haben für Muße in Ihrem früheren Leben?
Nein, das Gefühl habe ich nicht.
Es ist einfach eine Erkenntnis da.
Es ist einfach eine Freude, die mir jetzt begegnet, die ich früher so noch nicht kannte.
Auch Freude an der Musik?
Ach, an der Musik hatte ich immer Freude. Wir haben ja zu Hause Hausmusik gemacht. Ich mache jetzt noch gelegentlich Kammermusik mit Bekannten oder Freunden. Nein, die hat mein Leben immer begleitet. Die Bilder, die Architektur, dafür hatte ich lange kein Auge.
Aber ein Ohr hatten Sie auch für Janis Joplin.
Ja, ich mag sie sehr. Und dieses Lied, was Sie jetzt spielen, ich habe ja ein bisschen gespickt, auf das freue ich mich besonders.
Dann hören wir zusammen Little Girl Blue.
Sit there through. Oh, because you got to know that all you ever gonna have to count on are gonna wanna lean on. It's gonna feel just like those raindrops do when they're falling down on all around you. Ooh, I know you're unhappy. Ooh, sit down.
Das war Janis Joplin, Little Girl Blue. Herr Schlink, an was erinnert Sie dieses Lied?
An Amerika. Ich war in der Mitte der 70er Jahre in Stanford und danach mit dem Greyhound unterwegs durch Amerika. Ich habe damals gearbeitet über Artificial Intelligence im Recht und habe dann verschiedene Unis besucht, wo darüber geforscht wurde. Und in Tucson hatte ich einen Kollegen getroffen, der mich dann am Busbahnhof abgesetzt hat. Und ich wartete auf den Greyhound. Und es war so ein heißer, staubiger Tag. Und ehe ich nach Amerika gefahren bin, hatten meine Frau und ich uns getrennt. Und ich hatte von meinem kleinen Sohn Abschied genommen. Und das hat mich alles sehr umgetrieben und sehr geplagt und gequält. Und an diesem Nachmittag, als ich auf den Bus warte, war so ein kleines Café und ich habe mir einen Cola geholt und dann auf der Musikbox das Lied gedrückt, das ich gar nicht kannte, und stand dann mit meiner Flasche Cola und sah raus und die Musik spielte. Und das erste Mal, seit ich aus Deutschland weg war, war ich völlig ruhig. Und habe mich mit nichts mehr rumgequält und einfach an nichts gedacht.
Also Musik, in dem Fall Janis Joplin, auch wirklich eine Therapie in dieser sehr schweren Situation, in der sie war.
Es war wunderbar. Es war ein heiler Moment.
Wurde dann Janis Joplin dieses Lied zu dem immer gespielten, wenn es Ihnen schlecht ging?
Nein, aber ich habe es immer wieder gespielt. Man darf die Lieder nicht verbrauchen.
Ich würde gerne jetzt mit Ihnen zurückgehen in Ihre Studentenzeit.
Ja.
Das sind ja die 68er gewesen. Also Sie sind 44 geboren, also ein echter 68er.
Ja.
Waren Sie ein echter 68er?
Sehen Sie, wir Juristen marschieren ja nie an der Tät des Fortschritts. Und Revolutionäre sind wir eher nicht. Und ich hatte richtig linke Freunde um die Zeit. Und die haben mich immer als einen Scheißliberalen bezeichnet.
Was haben die damit gemeint?
Weil die haben gemeint, ich glaube noch an die Reformierbarkeit des Systems, ich glaube an Rechtsstaat, ich glaube an Verfahren, ich glaube an Gesetze. Und damit war ich der Scheißliberale. Also von daher war eine gewisse Grenze in meinem Mitmachen. Ich habe auch hier und da demonstriert. Mich haben die Themen natürlich beschäftigt, die uns alle beschäftigt haben. Marxistische Rechts- und Staatstheorie. Brauchen wir wirklich Privateigentum? Wie steht es mit der Dritten Welt? Leben wir auf deren Kosten? Wie müssten wir leben, wenn wir nicht auf deren Kosten leben wollten? Und als dann die Sensibilität für die Umwelt entstand, das entstand ja auch ein bisschen aus der 68er-Bewegung, hat mich auch das beschäftigt. Aber nein, ein Revolutionär war ich nie.
Sie haben vorhin gesagt, die anderen haben Sie als einen Scheißliberalen bezeichnet. Mhm. Wie haben Sie die anderen gesehen?
Naja, ich fand, dass alles, was sozusagen das System als Parameter verlässt, sich eigentlich versteigt und verirrt. Was soll's? Dass bei uns keine revolutionäre Situation war, das war ja nun doch eigentlich mit Händen zu greifen. Und was sollte also dieses Reden von Revolution? Gut, manchmal habe ich mitgespielt. Ich erinnere mich noch an einen Abend, wo wir Ministerposten verteilt haben und ich für mich den Minister fürs Eisenbahnwesen reklamiert habe, weil mich schon damals die Züge geärgert haben, die zu spät kamen. Aber das war mal ein Spiel. Manche haben das ja wirklich ernsthaft gemeint. Und da war dann keine Gemeinsamkeit mehr möglich.
Sie haben aber, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Zeit schon auch gesehen, einfach als Reaktion auf diese Nachkriegszeit und aufs Dritte Reich.
Ja, ich denke, die 68er-Bewegung wäre so nicht möglich gewesen ohne das gute Gewissen einer ganzen Generation, die den Eltern eigentlich das völlige Versagen vorgeworfen haben. Die ihnen vorgeworfen haben, im Dritten Reich versagt zu haben und danach die Vergangenheit verdrängt und mit dem Wiederaufbau zwar ökonomisch was geleistet zu haben, aber in der geistigen, moralischen Substanz den Wiederaufbau nicht geschafft zu haben. Also diese Verurteilung einer ganzen Generation ist doch der Hintergrund des guten Gewissens der 68er-Generation gewesen.
Auch wenn Sie kein 68er waren, im klassischen Sinn, gab es trotzdem auch bei Ihnen Sachen, wo Sie sagen, da haben Sie auch Fehler bei Ihren Eltern gesehen, die Sie versucht haben, nicht zu machen?
Ja, also meine Eltern waren ja beide bekennende Kirche, keine Nazis. Mich hat nur mal gewundert, ich habe von meinem Vater, der ja dann nicht mehr an der Uni war, sondern im Dritten Reich am Ende Pfarrer, habe ich Predigten gelesen, die er gleich nach der Niederlage gehalten hat, die alle auf Versöhnung gestimmt waren. Also Versöhnung der Deutschen miteinander. Keine Abrechnung mit den Nazis. Wir müssen jetzt gemeinsam die Niederlage bewältigen und Deutschland wieder aufbauen. Das ist etwas, was mich irritiert hat und worüber ich mit ihm aber nicht reden konnte. Die 68er-Zeit war eine Zeit, in der mein Vater, war Professor an der Heidelberger Universität,
für Theologie eben,
für Theologie voller Bitterkeit war, dass die Universität, die er liebte, jetzt zu ihrem Ende kam. Und in dieser Bitterkeit hat er mich eher als, obwohl ich eigentlich ein Scheißliberaler war, hat er mich als Gegner wahrgenommen. Und wir hatten die erbittertsten Auseinandersetzungen über, wie ich im Rückblick denke, lächerliche Dinge.
Was für ein Verhältnis hatten Sie sonst auch zu Ihrem Vater, auch als Kind?
Mein Vater war sehr beschäftigt und es gab so ein paar Rituale, also vielleicht zweimal im Jahr mit den beiden Söhnen nach der Kirche einen Spaziergang machen. Als ich klein war, versuchte er mir das Schwimmen beizubringen. Ich habe furchtbare Erinnerungen daran.
Warum?
Also, ja, er wollte mich in dem Heidelberger Kanal, der neben dem Neckar lief, wo man damals war noch sauber schwimmen konnte, wo ich also sofort den Grund unter den Füßen verlor.
Also wir reden nicht vom Planschbecken, wo man so langsam schwimmen
lernt.
Nein,
sondern er hatte die Vorstellung, er könnte mich da einfach
ins
reinhalten.
Ins kalte Wasser.
Und dann würde ich das schon lernen. Und ich habe es so nicht gelernt. Ja, ich fand es ganz furchtbar. Mein Vater hat doch vor allem seine Arbeit geliebt. Und ich habe ihn als Kind nicht intensiv erlebt.
Und später? Also Sie haben dann die Diskussionen mit ihm gehabt, auch in den 68er-Jahren?
Dann die Diskussionen gehabt, die eben schwierig bis auch wirklich peinvoll waren. Und danach, nun sehen Sie, mein Vater, wie auch meine Mutter, wie diese ganze Generation, war noch nicht wie wir mit den Erfahrungen, es ist selbstverständlich, sich in Psychoanalyse und Psychotherapie und in Gruppen auch über Intimes auszutauschen. Und die Gespräche mit meinem Vater hatten, was das Persönliche angeht, doch eine Grenze. Also da drang er nie in mich. Das hatte auch was Angenehmes. Es war aber auch unmöglich, von ihm über Persönliches Näheres zu erfahren.
Hätten Sie gerne manchmal mehr von ihm gewusst?
Ja, ich erinnere mich, er war schon älter und ein Freund von mir und ich sagten uns, wir wollen nicht, dass unsere Väter sterben, ohne dass wir doch immerhin den Versuch gemacht haben, nochmal in ein persönlicheres Gespräch mit ihnen zu kommen. Es ist uns beiden nicht gelungen.
Weil Sie es nicht versucht haben? Oder?
Doch, wir haben es dann beide versucht. Und das Schöne war, dass wir es eben beide, und da konnte man sagen, das ist mir jetzt noch nicht gelungen, versuche ich nochmal so. Aber es ist nicht wirklich gelungen.
Sie haben selber einen Sohn. Ist es Ihnen da andersrum gelungen, mit dem in so einen Kontakt zu treten?
Ja, das ist was ganz anderes. Mhm. Wissen Sie auch, er ist dann mit 16 zu mir gezogen.
Also Sie haben ja vorhin gesagt, Sie hatten sich getrennt, als
wir
er klein war.
Wir hatten uns getrennt, als er klein war, als er 3 Jahre alt war. Und dann waren es eben Wochenend- oder Ferienbeziehungen. Er war im Internat, mochte aber nicht bleiben, ist zu mir nach Bonn damals gezogen. Und das war ein sehr intensives Zusammenleben. Und man kann da so einen großen Jungen nicht mehr wirklich erziehen. Man kann eigentlich nur mit ihm reden. Und wir haben viel geredet. Das hat uns gut getan und er ist ein Glück in meinem Leben.
Bernhard Schlink, heute mein Gast in 1:1, der Talk, Bestsellerautor und Jurist. Ein Mann, wie wir gehört haben, der die Musik sehr schätzt, der gelernt hat, die bildende Kunst zu schätzen und auch die Lyrik gerne mag. Mhm. Was gefällt Ihnen daran?
Ich weiß zum Beispiel, es gibt Gedichte, die ich sehr liebe, obwohl ich sie nicht verstehe. Es gibt Gedichte von Hofmannsthal, der zu den Dichtern gehört, die ich mag. Ja, sie haben mich jetzt schon seit Jahren begleitet. Ich lese sie immer wieder gern. Manche kann ich dann schon fast auswendig, aber ich verstehe sie nicht.
Ich habe gelesen, dass Sie auch Heine gerne mögen.
Heine mag ich auch sehr. Den verstehe ich.
Wir hören einfach mal rein. Ja? Ein kleines akustisches Geschenk für Sie.
Ja.
Wenn der Frühling kommt mit dem Sonnenschein, dann knospen und blühen die Blümlein auf. Wenn der Mond beginnt seinen Strahlenlauf, dann schwimmen die Sternlein hintendrein. Wenn der Sänger zwei süße Äuglein sieht, dann quellen ihm Lieder aus tiefem Gemüt. Doch Lieder und Sterne und Blümelein und Äuglein und Mondglanz und Sonnenschein, wie sehr das Zeug auch gefällt, so macht's doch noch lang keine Welt.
Wunderbar.
Kannten Sie's?
Nein, ich kannte es nicht.
Das heißt wahrhaftig. Ich habe gedacht, es passt gut.
Ah, das ist ja ein schöner Titel für ein schönes Gedicht. Aber das ist das Tolle bei Heine. Es ist alles drin. Es ist das Zärtliche und das Verspielte und das Abgründige und das ein bisschen Böse. Es ist wunderbar.
Haben Sie, Sie haben vorhin erzählt, auch mit Ihrem Sohn viel gesprochen. Haben Sie auch zum Beispiel über Gedichte gesprochen mit ihm? Teilen Sie mit ihm so etwas?
Nein, sehen Sie, meine Mutter hatte mir mal einen Balladenkalender geschenkt. Und da erinnere ich mich, habe ich ihm die Balladen immer vorgelesen, jeden Monat eine. Und ich weiß noch, da war er bei mir zu Besuch, war er vielleicht 12, und ich habe ihm die Bürgschaft vorgelesen. Und am Ende waren wir beide richtig bewegt. Ich wäre wahrscheinlich nicht so bewegt gewesen, wenn er es nicht gewesen wäre. Ihm ging es vielleicht umgekehrt ähnlich. Aber Balladen habe ich ihm vorgelesen. Auch danach noch über diesen Kalender hinaus. Aber sonst haben wir nicht über Lyrik geredet.
Sondern viele andere Gespräche geführt. Ich habe gehört,
das ist eine
gute
Idee. Das könnte
ich könnten Sie machen.
Könnte ich machen. Wir planen eine kleine Reise zusammen im nächsten Jahr. Da sollte ich mal ein paar Gedichte mitnehmen.
Ich habe gehört, Sie machen das eigentlich fast jedes Jahr, oder? Ein Vater-Sohn-Ausflug mit dem erwachsenen Sohn.
Leider ist es nicht jedes Jahr, hat es nicht jedes Jahr geklappt, aber zu meiner großen Freude, in den letzten Jahren habe immer ich es vorgeschlagen. Jetzt vor 2 Wochen am Telefon sagt er, Papa, ich würde gern mal wieder eine Reise mit dir machen.
Wohin geht's dann? Möglicherweise nächstes Jahr?
Vielleicht in den Norden, Stockholm. Mhm.
Ihr Sohn hat Ihnen Enkel geschenkt?
Ja, zwei Enkelinnen.
Zwei Mädchen?
Zwei Mädchen.
Wie haben die ihr Leben verändert nochmal?
Es war immer ein Traum von mir, neben dem Sohn noch eine Tochter zu haben. Und ein bisschen was von diesem Traum erfüllt sich jetzt mit den beiden Enkelinnen.
Sie leben ja zwischen Berlin und New York. Derzeit sind Sie auch in Holland und forschen. Wie lässt sich das vereinbaren mit der Familie?
Ich denke, in Zukunft wird die Familie meines Sohnes mich auch mal besuchen, wenn ich in New York bin.
Wo lebt er?
Er lebt in Bonn. Mhm. Dort ist er zu mir gezogen und er ist dann dort geblieben. Er mag Bonn, er mag die Gegend sehr. Jetzt fahre ich noch öfter hin, aber je größer die Mädchen werden, desto mehr werden die auch nach Berlin kommen oder vielleicht eben auch nach New York.
Die sind jetzt 3 und 6 Jahre alt.
Ja.
Wenn Sie in deren Zukunft schauen, wie geht's Ihnen dann?
Mein Sohn hat sich ja noch mal ein Leben ausgesucht. Er und seine Frau sind beide Zahnärzte, sie haben eine Praxis zusammen. Ein Leben mit kleinem Haus in den Suburbs von Bonn. Ein Leben, das sie mit entschlossener, fröhlicher Bürgerlichkeit leben. Und bei den beiden Mädchen denke ich, dass sie da auch eigentlich ganz gefestigt und ungefährdet aufwachsen.
Die haben vielleicht die Gnade, in so eine Familie hineingeboren zu sein, der es gut geht, die behutsam miteinander und mit der Umwelt umgehen.
Also das Segment unserer Gesellschaft, in dem Menschen oft in der 3. Generation schon keine Arbeit mehr haben, keine Ziele mehr sehen, keine Perspektiven mehr sehen, mit sich eigentlich nichts mehr anzufangen wissen, das, finde ich, ist ein Grund für wirkliche Sorge. Also das, finde ich, ist ein wirkliches Problem. Und ob unsere Gesellschaft und wie sie das bewältigt, keine Ahnung.
Auch ein bisschen eine Ratlosigkeit. Ihnen ist ja auch in Ihren Geschichten und in Ihren Büchern immer wichtig, auch wieder die Geschichte des Dritten Reiches aufzuarbeiten, auch die DDR-Geschichte aufzuarbeiten. Wie wichtig ist es gerade für diese Generation der Enkel, die ja eben sehr weit weg in deren Augen davon sind, dass man denen das wieder vermittelt oder weiterhin vermittelt? Also was möchten Sie denen auch mitteilen noch über diese Zeiten?
Ich denke, es ist völlig natürlich, dass das für die ein Teil der Geschichte wird. Ein Teil der Geschichte, vor dem sie die Augen nicht verschließen sollen, aber ich denke, da besteht auch keine Gefahr, aber es ist ein Teil der Geschichte. Und es gibt gerade auch aus meiner Generation noch wohlmeinende Lehrer, Geschichtslehrer, die meinen, das müsse das ganze Herzstück der Geschichte für diese Kinder sein. Und das denke ich, das kann es nicht sein. Und das kann es immer weniger sein.
Also Ihnen auch die Gnade der ganz späten Geburt zu gönnen, dass Sie wirklich so weit weg davon sind, dass Sie sich nicht so damit auseinandersetzen müssen, wie jetzt zum Beispiel Sie es getan haben.
Ja, ich denke, bei meiner Generation, der zweiten Generation, spricht man von der zweiten Schuld. Das hat mich auch beschäftigt. Ich habe auch meine Überlegungen dazu. Das ist für diese vierte Generation zu Recht kein Thema mehr. Ich sehe mit Freude bei meinen Studenten, dass sie, auch wenn sie sich nicht mehr mit Schuld rumschlagen, oft ein gutes Gefühl dafür haben, dass sie, wenn sie einem Juden begegnen, einem Polen, einen besonderen Takt schulden. Das finde ich schön. Aber mehr, finde ich, schulden sie auch nicht.
Ich möchte an dieser Stelle gern auch nochmal zurückkommen auf den Vorleser. Das ist ja das erste ganz erfolgreiche Buch von Ihnen gewesen, in dem es ja auch genau um die Verarbeitung des Dritten Reiches auch ging. Dieses Buch wurde ja auch in Hollywood verfilmt. War es Ihnen gerade wichtig zu sagen, wir machen keine problematische Deutschverfilmung draus, sondern wir gehen nach Hollywood und lassen da einen richtigen Hollywood-Film draus machen?
Es ist ja kein richtiger Hollywood-Film. David Hare ist Engländer, also der Regisseur und der Drehbuchautor. Kate Winslet ist, glaube ich, Australierin oder Neuseeländerin. Die weiteren Schauspieler sind ja viele aus Deutschland. Ich finde, es ist ein internationaler Film im besten Sinn geworden. Zumal als die Rechte verkauft wurden, das war in den späten 90er Jahren, dachte ich, ein deutscher Film wird wahrscheinlich ein nur deutscher Film. Und ich wollte keinen nur deutschen Film. Und ich finde, es ist auch ein schöner Film geworden. Ich mag ihn sehr.
Wie nervös waren Sie vor dem ersten Kinobesuch?
Ich war nicht sehr nervös. Ich habe das Drehbuch, die Entstehung, begleitet. Wir haben oft drüber gesprochen. Ich habe Stephen Daldry kennengelernt. Mhm. Ich kannte seine früheren Filme und mag die sehr. Das war auch ein Grund, warum ich zugestimmt hatte, dass er die Regie führt. Und Kate Winslet war immer meine Traumbesetzung. Früher wäre es Hanna Schegula gewesen, vor 30 Jahren. Jetzt war sie meine Traumbesetzung und ich hatte ein gutes Gefühl.
Ist dann aber schon auch unglaublich, oder? Da schreibt ein Jurist ein Buch und am Ende sitzt er im Kino und hat einen Film vor sich, der eigentlich aus seiner Feder eben stammt.
Das ist auch toll. Das ist auch toll, ja. Ich denke, der Moment, in dem ich das erste und stärkste Mal das Gefühl hatte, da ist mir wirklich was geglückt, war, als ich in New York mein Buch in den Buchhandlungen sah. Und es gibt diesen Frank Sinatra-Song, If you make it there, you make it anywhere. Und da dachte ich, wow, ich habe es ja gepackt. Es ist eben ein Buch, was mich freut. Es ist nicht nur ein Buch für Intellektuelle. Und ich erinnere mich, ich bin mal in Dallas umgestiegen und weil ich dort, wo ich den Besuch machte, dachte ich, ach, bringe ich ein Exemplar mit. Und in Amerika sind ja, und zumal in den Flughafenbuchhandlungen, die Buchhändlerinnen nicht so Volkspädagogen wie bei uns, und sondern halt einfach so eine Verkäuferin. Und dann habe ich das Buch gekauft und sagte, it's a good book. Eine junge Schwarze von 23 Jahren. Und dachte ich, toll. Dass also ich mit dem Buch auch Menschen erreiche, die eben nicht prädestiniert sind, ausländische Literatur zu lesen.
Gab es auch am Flughafen mal eine Situation, wo man zu Ihnen sagte, are you the Bernhard Schlink?
Das ist mir, ich flog mal im Flugzeug und dann saß ein junger Mann neben mir und der sagte, ach, sind Sie der Bernhard Schlink? Aber der meinte mein Lehrbuch zu den Grundrechten.
Auch sehr süß. Das hat es nicht auf die Bestsellerlisten geschafft. Zum Schluss die Frage, jetzt seien Sie mal ganz ehrlich zu uns. Wenn eines Ihrer Bücher es mal, also Ihrer literarischen Bücher, nicht auf die Bestsellerlisten schaffen würde, Sommerlügen hat es ja auch wieder geschafft, wären Sie dann auch ein bisschen enttäuscht?
Ja.
Danke für die Ehrlichkeit. Vielen Dank fürs Gespräch. Heute zu Gast bei 1:1 der Talk Bernhard Schlink, der Bestsellerautor und Jurist. Schön, dass Sie da waren.
War schön bei Ihnen. Vielen Dank.
Das war 1:1 der Talk auf Bayern 2 aus dem Jahr 2010. Mein Gespräch mit Bernhard Schlink und wir haben das Gespräch anlässlich seines 80. Geburtstags wiederholt. Und ich sage an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Und noch ein Tipp, vom 15. bis 19. Oktober findet in Nürnberg das BR Podcast Festival statt. Dort können Sie Ihre Lieblingspodcasts wie 1:1 der Talk, Dark Matters, Tatortgeschichte und viele andere live auf der Bühne erleben. Tickets, Preise und weitere Infos unter podcastfestival.de.